möchte unsere Bibelstelle lesen heute Morgen. Die ist an und für sich bekannt, aber das ist so eine Nebenstelle. Die geht im 1. Korinther 14 hauptsächlich darum, dass Paulus erklärt, dass nur wenn ein deutlicher Ton gegeben wird, sich die Leute rüsten. Es ging hier um das Verhältnis von der Sprachgabe und auch von der Weissagung. Aber ich möchte das einfach einmal verallgemeinern. Und zwar, die Bibel sagt hier, ebenso auch, wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampfe rüsten? In der Heiligen Schrift spielt die Posaune eine relativ große Rolle. Es gibt hier zwei Arten. Und zwar das eine ist das Schofarhorn, dieses Witterhorn, dieses geschwungene. Und das zweite waren Posaune aus Silber. Das wird erklärt in 4. Mose 10 in den ersten 10 Verse. Und da fällt halt sofort auf, dass diese Posaune aus Silber waren. Mache dir zwei silberne Trompeten in getriebener Arbeit, sollst du sie machen. Und sie sollen dir dazu dienen, die Gemeinde zusammenzurufen und die Heerlager aufbrechen zu lassen. Und dann erklärt sie, die hatten praktisch die Aufgabe, den Aufbruch zu signalisieren. Es ging darum, dass wenn man Gott um Hilfe angerufen hat, dass die Posaune geblasen wurden. Sie wurden am Eingang der Stiftshütte, wenn es um die Begegnung ging, geblasen. Die Söhne Aarons waren die entscheidenden Leute. Wir denken der Jericho, wo die Posaune geblasen wurden und die Mauern Jerichos zusammenfielen. Als der echte König eingesetzt wurde, als Verrat in der Gemeinde war, wieder die Posaunen. Als man die Bundeslade hinaufgebracht hat und die Herrlichkeit Gottes zurückkam, wieder die Posaunen. Und es geht da wie ein roter Faden durch, immer wenn Gott seine Herrlichkeit bringt, immer wenn letztendlich etwas geistlich Wichtiges geschah, sind die Posaunen geblasen worden. Und die Posaune steht auch, jetzt nicht Schofarhorn, sondern diese silberne Posaune, fürs Wort Gottes in Psalm 12 ab 7 sagt die Schrift, und da wird nochmals erklärt, was das Wort Gottes für eine Struktur hat, natürlich jetzt Bild in der Bildersprache des Alten Testamentes, aber ich denke, man kann es deutlich erkennen. Da sagt die Schrift, und zwar, die Worte des Herrn sind reine Worte, in irdenen Tiegeln geschmolzenes Silber, siebenmal geläutert. Du, o Herr, wirst sie bewahren, wirst sie behüten vor diesem Geschlecht ewiglich. Da sagt die Bibel, es ist praktisch geschmolzenes Silber. Und die silberne Posaune ist nichts anderes als das, was das Wort Gottes letztendlich uns sagen will. Jetzt muss man gucken, wir haben ja heute eine Zeit, wo man keinen klaren Ton mehr gibt. Man hat Angst, die Leute zu vergraulen. Man hat Angst, dass die Leute wegbleiben. Und man versucht, sich anzupassen. Man versucht, das Evangelium den Leuten schmackhaft zu machen. Ich habe nichts dagegen, wenn ein Mensch den Juden zum Jude wird, wenn ein Grieche zum Grieche wird, um das Evangelium zu verkündigen. Im Sinne wie Hudson Taylor, der in China war und gepredigt hat und ein Mann hat voll Spannung ihm zugehört, hat ihn immer angestarrt. Und Hudson Taylor war völlig fasziniert und sagt, am Schluss, als er mit dem Mann redet, die ersten Worte zu ihm, voll Spannung, wie das Evangelium gewirkt hätte. Und dann sagt der Mann, weißt du, Prediger, ich habe die ganze Zeit nur an etwas gedacht. Warum hast du so silberne Knöpfe auf deiner Kleidung? Und dann ist Hudson Taylor hingegangen und hat chinesische Kleidung angezogen. Da habe ich überhaupt kein Problem. Aber wir sind in Deutschland. Wir brauchen in Deutschland die Kleidung nicht zu wechseln. Aber wir dürfen nicht beginnen, die alte Wahrheit des Evangeliums flach zu machen. Nur, dass die Leute kommen. Wisst ihr, wenn man dann zum Beispiel Klavier oder Orgel raustut, keine frommen Sprüche mehr an der Wand hat und dann alles so macht, dass sie halt kommen und es ihnen leicht macht oder schöne Veranstaltungen macht, wo die Seele gekitzelt wird. Übrigens, habt ihr gewusst, dass die neuapostolische Sekte da 100-mal besser ist, wie wir es je erreichen können. Die macht die bombastischsten Konzerte, die es gibt, um die Leute zu locken. Wisst ihr, das ist ein Problem. Und jetzt, was will Paulus? Zum Beispiel Paulus gibt in den Lehrbriefen des Neuen Testamentes, von dem ja die Heilige Schrift sagt, dass die Gemeinde in der Lehre der Apostel blieb, eigentlich einen sehr deutlichen Ton. Ich möchte es nur mal verdeutlichen am Korintherbrief. Nur zu sehr, wo der Paulus hier einen ganz, ganz deutlichen Ton gibt. Und dann sagt die Bibel, wenn man deutlicher Ton gibt, dann rüstet sich die Leute zum Kampf. Wenn man drumherum redet, rüstet sich niemand zum Kampf. Wisst ihr, und ich bin schon in der Evangelisation hier in Taifinger drin geguckt, vom Amt für missionarische Dienste. Ich bin drin geguckt wie auf Call und habe immer gedacht, das war der Sohn eines führenden Evangelisten der Vergangenheit. Ich habe immer gedacht, sag es doch endlich. Sag es doch endlich, dass wenn sie sich nicht bekehren, dass sie in die Hölle fahren. Hat er nicht gesagt. Sondern er hat das wunderbar serviert, so, dass ja kein Anstoß ist. Ich habe mal eine Andacht halten müssen beim CVJM, beim Fußballturnier. Und mich wundert es heute noch, dass sie mich das haben zweimal tun lassen. Ich habe sie auch gewarnt, habe gesagt, euch ist aber klar, wenn ich das mache, was dann passiert. Ja, ja, wir wissen das. Dann habe ich ziemlich deutlich gesagt, wenn er hier verliert, dann ist das nicht schlimm. Aber wenn er den anderen Krieg verliert, dann werdet ihr in die Hölle kommen. Und dann kam die Predigerin der Methodisten zu mir, hat sich bitterböse beschwert, ich hätte den Leuten mit der Hölle gedroht. Ja, mit was soll ich denn sonst drohen? Soll ich sagen, du musst den Sinn des Lebens finden, es ist alles wunderbar, wenn du Jesus findest, ist es schön, aber ich muss dir doch sagen, was ist, wenn du den Herr Jesus nicht findest? Dann gehst du verloren, dann fährst du in die Hölle. Das müssen wir doch den Leuten sagen. Wenn die Posaune diesen klaren Ton nicht geht, dann können die Leute ja gar keine vernünftige Entscheidung fällen. Und Paulus ist hier eindeutig, er geht hin und warum Korinth? Ich könnte natürlich jetzt den Timotheusbrief nehmen. Dort gibt er auch eine klare Posaune. Da gibt er einen klaren Ton. Er sagt zum Beispiel 1. Timotheus 2,4, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und damit bricht jede Prädestinationslehre, die sagt, Gott hat vor Grundlegung der Welt der eine zum Himmel, der andere zur Hölle erwählt, zusammen, wie ein Kartenhaus. Damit siehst du, dass nicht stimmt. Aber im Korintherbrief ist was Besonderes. Und zwar Korinth war eine Gemeinde, die entspricht der Gemeinde der Endzeit. Und zwar Korinth hatte ein Problem. Korinth konnte die Leute nicht vom Evangelium her prägen, sondern die Umwelt. Und Korinth war eine Hafenstadt, man würde heute sagen wie Hamburg, wie St. Pauli, also Sünde ohne Ende. So war Korinth eine Stadt, darum auch die ganzen Dinge, die Paulus anführt. Das heißt, das Umfeld hat die Gemeinde geprägt. Die Gemeinde wurde nicht vom Evangelium geprägt, sondern von dem, was von außen kam. Jetzt geht Paulus hin mit der Gemeinde, die ihm die größte Sorge machte und gibt einen ganz, ganz deutlichen Ton, dass hier klare Verhältnisse herrschen. Und das ist ja Endzeit ganz, ganz wichtig. Wisst ihr, sonst wissen wir am Schluss nicht mehr, was ist gut und böse. Und das Amt des Leviten, übertrage im Neuen Bund der berufene Leute, das Wort zu verkündigen, ist, den Leuten zu sagen, was gut und böse ist. War immer das Amt des Leviten. Jetzt geht Paulus ganz einfach hin in 1. Korinther 1 und sagt etwas, das erwartet man nicht. Er sagt einer lascher, verwahrloster Gemeinde, die in allen Sünden lebt. Also ein amerikanischer Prediger hat einmal aufgelistet, in welche Sünde Korinth gelebt hat. Da graut es dir, man überliest es so schnell. Und er sagt jetzt hier, Vers 4, ich danke meinem Gott alle Zeit euretalben für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist, dass ihr in allem reich gemacht worden seid, in ihm, in allem Wort, in aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis von Christus in euch befestigt worden ist, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Und dann erklärt er, dass der Herr sie unverklagbar machen kann, vollkommen fest, vollkommen stabil. Wisst ihr, wenn du mal siehst, was das bedeutet, das vollkommene Opfer, wenn ein Mensch sich bekehrt, und es ist wichtig, das als klarer Posaunenton zu sagen, wenn ein Mensch sich bekehrt und der Herr Jesus aufnimmt, dann hat er ein vollkommenes Opfer bekommen. Er hat etwas in sich drin, Epheser 1, 17 und 18 erklärt es weiters, das übernatürlich ist und die Bibel sagt, dann hast du keinen Mangel. Du hast die Gnadengabe, die Gott dir geben wollte für den Dienst. Du hast das Maß deines Glaubens. Du hast letztlich auch deinen Platz im Leib Christi und du hast deine Aufgabe. Das heißt, das ist alles da. Das heißt, ich brauche keine besondere Schulung, keine besondere Dinge, sondern ich muss nur geistlich wachsen und dann bricht es hervor. Also Paulus stellt fest, unabhängig von meiner persönlichen Verfassung habe ich alles. Wenn es nicht funktioniert, dann ist die logische Folge, dann gibt es nur ein Problem, das bin ich selber. Aber ich habe mit der Wiedergeburt etwas vollkommen Perfektes erhalten. Und jetzt sagt Paulus in Vers 10 nochmals, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltungen unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. Wisst ihr, das, was heute läuft in der Gemeinde Jesu, ist noch nicht normal. An jeder Ecke kommt eine neue Gruppe, an jeder Ecke kommt eine neue Richtung. Wisst ihr, da hat ja zu Recht die Welt letztendlich der Eindruck, das ist ein Chaos. Und da kommen die Katholiken und sagen, wir haben die wahre Lehre, wir haben uns nie verändert, was ja nicht stimmt. Die haben ja ganz schöne Evolution in ihrer Lehre drin. Aber du hast den Eindruck, man weiß es nicht genau. Das ist immer der Eindruck, den man vermittelt. Man weiß es ja nicht genau. Weil es ist ja unsere Erkenntnis nur Stückwerk. Wir wissen das ja nicht genau. Das steht dort überhaupt nicht. Da steht, die Offenbarung ist ein Teil des Ganzen. Und wenn die ganze Offenbarung da ist, dann sagt Paulus in Epheser 4, ihr werdet zur vollen Erkenntnis der Wahrheit und zur Einheit des Glaubens kommen. Das heißt zu Deutsch, wenn alle nach dem vorgeht, was der Paulus als Posaunenton gibt, dann müssen wir Einheit des Glaubens haben. Dann müssen wir gleiche Richtung, gleiche Erkenntnis haben. So wie er hier sagt, dann dürfen keine Spaltungen aufkommen, sondern vollkommen zusammengefügt müsste dieselbe Gesinnung und dieselbe Überzeugung sein. Auch wenn man in Einzelteilen nicht unbedingt jetzt alles gleich sieht. Aber die Grundlinie, die müsste gleich sein. Wisst ihr, und wenn du das so siehst, dann merkst du, eigentlich ist die Bibel einfach. Sie ist so einfach. Ich habe jetzt ein Erlebnis, das hat mich erschüttert. Ich habe schon mal erzählt, weil es geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich zeige einem Mann eine Bibelstelle. Die Bibelstelle war so, dass ein fünfjähriges Kind, oder sagen wir ein zehnjähriges Kind, es verstehen kann. Ich habe die Bibelstelle vorgelesen und sage, die Stelle ist doch klar, sagt er ja. Er sagt, sind wir einig, das kann ein zehnjähriges Kind verstehen, sagt er ja. Nächster Satz, ich sehe es anders. Ich sage, Entschuldigung, wir brauchen gar nicht diskutieren. Die Bibelstelle ist klar. Ein Kind kann es verstehen. Da steht es geschrieben, Wort Gottes. Antwort, ich sehe es anders. Ich habe dann zu dem Mann gesagt, jetzt haben wir ein Problem. Wir zwei passen einfach nicht zusammen. Zu Deutsch reden mit jemand anders. Und das ist das Problem. Die Heilige Schrift ist eigentlich einfach, klar, gibt klare Aussagen. Und immer nur, wenn man drumherum trickst oder seine eigene Lehre oder seine eigene Meinung auf den Leuchter stellen wollte, dann kommt es zum Problem. Er geht dann weiter. Er sagt Vers 17, denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen, und zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet werde, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Und damit sagt die Bibel, es kommt nicht darauf an, wie intelligent du bist. Es kommt nicht darauf an, dass du rhetorisch Fähigkeiten hast. Idiocharisma, also eigene Fähigkeiten. Es kommt nicht darauf an, dass du bestimmte theologische Ausbildung hast. Das spielt alles gar keine Rolle. Sondern Paulus hier sagt letztendlich, es ist wichtig, dass das Wort verkündigt wird in Beweisung des Geistes und der Kraft. Das legt er dann Kapitel 2 da. Und wenn Gott dann dir die Gabe gegeben hat, dir die Aufgabe, dann kommt etwas zustande, eine Doppelwirkung. Das ist wie eine Patrone und ein Gewehr, das im Lauf ist und man drückt ab. Dann ist Schlagkraft da, dann schlägt es durch. Aber wenn das halt ein Punkt nur nicht stimmt, dann gibt es einen Rohrkrepierer. Dann passiert gar nichts. Wisst ihr, da ist Paulus ganz einfach. Er sagt, du darfst nicht zu den Mitteln dieser Welt greifen. Das ist eine ganz klare Aussage. Ach, ich könnte mich so aufregen, wie naiv die Gläubigen sind und wie raffiniert die Verführer sind. Jetzt wird uns plötzlich weiß gemacht, Leute, die wir früher als Okkult verworfen haben. Wir haben diese Bücher in der Dreckeimer geworfen, wo Märchen mit Hexen, mit Elfen, mit allem Möglichen verbreitet wurde, angeblich um das Evangelium zu verkündigen. Wisst ihr, die Gläubigen sind da naiv und die frömmsten Zeitschriften, ich habe es nur daheim auf dem Tisch liegen oder habe es schon in der Tasche, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall noch nicht weit weg, schreibt dann wunderbar und dann am Schluss landest du auch beim Herr der Ringe und dann landest du bei allem diesem Okkultzeug und es gibt ja ein frommes Gewande. Wisst ihr, das ist ein Problem.
Wilhelm Busch sagte, entweder waren unsere Väter Narren oder wir. Und Paulus sagt ganz klar, verkündige das Wort in Beweisung des Geistes und der Kraft, verkündige es nicht mit Redeweisheit, damit das Kreuz des Christus nicht entkräftigt werde, nicht mit Pantomime, nicht mit Anspiel, nicht mit Schauspiel, nicht mit Theater, nicht mit einer halben Stunde Verkündigung oder dreiviertel Stunde hinterher Kaffee trinken, was in manchen Gemeinden der Normalzustand ist. Mir hat man schon verwandt, ich müsste ja pünktlich fertig sein. Ich wusste ja nicht, warum. Ich habe es dann schnell begriffen. So schnell habe ich überhaupt noch nie gesehen, wie man umräumt. Und plötzlich stand die Kaffeetasse da und dann war das gemütliche Beisammensein. Wisst ihr, Paulus ist einfach. Er sagt, das Wort Gottes in reiner Form, in Vollmacht verkündigt, reicht. Es wirkt. Und dein vollkommenes Opfer, das du erhalten hast, für dich persönlich, reicht. Du brauchst sonst nichts. Jetzt musst du nur noch die Anweisungen der Bibel befolgen und es tun, weil, Vers 20, Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht hat. Steht ihr? Das Hirn, wisst ihr, was mit dem ist? Das Hirn ist sündenverseucht. Dein Hirn ist nicht weniger sündenverseucht wie deine Seele. Wir haben immer den Eindruck, nur unsere Seele sei sündenverseucht oder nur unser Körper, die Lüste, aber das Hirn ist genauso verseucht. Das gehört auch dazu. Das heißt, ich habe nur einen Filter, der mich bewahrt, dass ich nicht in diese Falle des Teufels gehe, das Wort Gottes. Das heißt, meine Intelligenz und mein menschliches Wissen nützen mir zuerst schon mal gar nichts. Und er sagt dann ganz klar, wenn du dann Christus, den Gekreuzigten, verkündigst, dann bekommst du Ärger. Er sagt, aber die Torheit Gottes ist weiser als die Weisheit der Menschen. Wisst ihr, und man muss die Leute einfach ehrlich, man darf nicht heucheln. Man muss ihnen ehrlich sagen. Man muss hinstehen und sagen, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Er will dich retten. Überschrift. Aber du brauchst es auch, weil du verloren bist. Wenn du dich nicht bekehrst, fährst du in die Hölle. Wir müssen das den Leuten ehrlich sagen. Wir müssen sagen, es geht nicht darum, dass du zu uns in die Versammlung kommst. Es geht nicht darum, dass du ein bisschen frömmelig wirst. Sondern die Frage ist, wenn heute deine Stunde schlägt und du schließt die Augen und du liegst auf dem Totenbett, bist du ein Gotteskind oder nicht? Bist du gerettet? Ja oder nein? Das ist die Frage. Und die Bibel geht dann so einfach hin. Er sagt, Gott hat es gewollt, um der Hochmut der Menschen zunichte zu machen. Ich habe es nie erkannt. Ich habe es dann bei mir selber gemerkt, habe das gemerkt bei den Leuten. Die Ursünde ist die Sünde des Teufels, nämlich der Hochmut. Und der Hochmut ist etwas Schreckliches. Wenn der Mensch dann anfängt, ist er in einem Standesdünkel, zu glauben, dass er es besser weiß wie Gott. Wisst ihr, könnt ihr mir erklären? Ich bin nicht dahinter gekommen. Ich fange jetzt die Leute an, so langsam ein bisschen hier anzubohren. Dass ich zum Beispiel frage, reicht die Heilige Schrift? Dann sagt dir jeder, die Heilige Schrift ist unfehlbar, Chicago-Erklärung, das sagt dir jeder. Dann sage ich, dann brauchst du doch deine ganzen theologischen Systeme, deine theologischen Begriffe, deine theologischen Wörter, alles gar nicht. Dann hat doch so, wie es Gott geschrieben hat, wirklich das die höchste Priorität, das ist das Beste. Und es ist die beste Art, den Menschen etwas zu erklären. Und dann siehst du, was dann passiert, dann kommt das Geseufze. Und dann fängt man wieder an, seine frommen Spielchen zu treiben. Wir müssen zurückkehren zu dem, was Paulus gesagt hat. Und er gibt einen ganz klaren Ton und sagt, Gott hat alles, was diese Welt uns letztendlich vom Evangelium her eine Hilfestellung bieten will, Gott hat es verworfen. Gott hat eine völlig andere Art. Er hat die Art, dass das Wort Gottes Geist und Leben ist. Und wenn es auf der Schiene der Vollmacht verkündigt wird, dann passiert etwas. Und bei den Gläubigen ist es so, die haben ja alles in sich drin, was sie brauchen. Sobald das Wort Gottes sie trifft und sie im Gehorsam Ja sagen und dem Lamme folgen, dann wird das alles wirksam. Und darum sagt er in Vers 30, durch ihn seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Wisst ihr, was meine Hauptenergieleistung ist im Reiche Gottes? Nicht immer, aber oft. Dass ich die Leute davon abhalte, dass sie mit aller Gewalt zu mir kommen möchten. Dass sie mit aller Gewalt nach Albstadt ziehen möchten. Ich sagte ihnen immer, passt mal auf, ich bin nur ein Gehilfe. Ich sage euch nur, was ihr tun müsst. Und jetzt geht zu mir Jesus. Ich kann dir das am Telefon in 3 Minuten sagen. Du musst nicht 10 Stunden mit mir reden. Du sagst mir dein Problem, ich sage dir, was du tun musst. Wisst ihr, das Problem ist, man will die Weisheit Gottes nicht, man will Menschen. Naaman, kennt ihr Naaman? Naaman sagt doch, ich dachte, er schwingt die Hand über mir. Er betet gewaltig über mir. So sind die Leute. Sie wollen, ich sage es mal so, die Zeremonie. Ihr versteht. Meine Frage ist nur, den Leuten zu sagen, was Wahrheit ist, tun wir es selber. Es tut mir leid. Dann sage ich, die Leute, können Sie mich jetzt ein Stück begleiten? Dann sage ich, nee, ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist zu verkündigen, was Wahrheit ist, und dann musst du das tun. Wenn dir Gott dann jemand zur Seite stellt, wunderbar, aber es ist nicht mein Auftrag. Wisst ihr, und Paulus sagt ganz einfach, es muss gepredigt werden, weil Christus ist Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Er ist alles. Da kommen die Leute und sagen zu mir, ja, ich glaube der Scofield-Bibel, ich glaube McDonald, ich glaube denen Leute. Da muss ich sagen, das ist nett, wenn du denen glaubst, bloß das ist nicht die Bibel, das ist nicht die Heilige Schrift. Wisst ihr, das ist das Problem, man hängt sich zu gern an Menschen. Der Mensch hat so, wie soll ich sagen, der Zug sich an der Saum des Kleides, nicht vom Herr Jesus, sondern vom Menschen zu hängen. Und dann geht der Paulus hin, 1. Korinther 2 und sagt, ich hatte mir vorgenommen, nichts zu wissen als Christus, den Gekreuzigten. Und sagt, weil es muss auf Gottes Kraft beruhen, es darf nicht menschlich geredet sein. Und sagt, es hat Gott vor grundlegender Welt bestimmt, dass es so geschehen soll. Er hat es durch den Geist geoffenbart. Und er sagt, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Das heißt, ich habe die Heilige Schrift und ich greife jetzt mal vor auf 2. Korinther 4, 13. Dort sagt die Bibel, du hast den Geist des Glaubens. Ich habe das Buch des Glaubens, das inspirierte Wort Gottes. Ich habe den Geist des Glaubens und ich kann wissen, was mir von Gott geschenkt ist. Und zwar ganz einfach, indem wir Geistliches geistlich erklären. Und er sagt, du musst jetzt nur geistlich gesinnt sei und auf die geistliche Ebene gehe, dann wirst du alles verstehen. Er sagt nämlich in Vers 14, der natürliche oder der seelische Mensch nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, es ist ihm eine Torheit. Er kann es nicht erkennen, wenn es geistlich beurteilt werden muss. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst wird jedoch von niemand beurteilt. Dann erklärt er und sagt, wir haben den Sinn Christi. Wisst ihr, das Ding ist relativ einfach. Ich sage es mal vorsichtig. Leute kommen zu mir und sagen, warum sagst du das nicht, zum Beispiel den Verführern? Da sage ich, Entschuldigung, wie naiv seid ihr? Wenn es nur darum ging, mein intellektuelles Wissen einem anderen mitzuteilen, und das würde reichen, ein Bollwerk des Teufels in der Seele eines Menschen, der verführt ist, umzuwerfen, dann wäre es wunderbar. Ist aber nicht so. Sondern du musst dich darauf verlassen, dass wenn du in Beweisung des Geistes und der Kraft verkündigst, dass Gott es lebendig macht und so das Bollwerk zerstört, du kannst auch niemand bekehren, sondern das muss Gott tun, durch den Heiligen Geist. Derjenige ist dann verantwortlich, ja oder nein zu sagen, das ist was ganz anderes. Aber es helfen hier nicht die Mittel dieser Welt, das ist einfach Fakt, sondern es muss von Gott her gewirkt sein und der natürliche Mensch nimmt nichts an. Das heißt, du merkst dann, dass du nicht fähig bist. Wisst ihr, wenn ich nur ein Heft schreiben müsste, wo genau erklärt ist, wie der Heilsplan Gottes geht, dann würde ich wirklich hingehen und jeder Haustier klingeln, wie die Zeuge Jehovas, würde ich jeder Haustier klingeln und sagen, guck her, ist der Heilsplan Gottes, hiermit bringe ich dir das Heil, das musst du nur noch tun, Wiedersehen. Und wenn es wirklich so wäre, ist ja keiner so dumm, dass er freiwillig in die Hölle geht, dann würden die das alle tun. Aber es geht nicht. Wenn der Teufel Bollwerke in den Sälen der Menschen aufrichtet, das sind gewaltige Festungen, die man nur zerstören kann durchs Wort Gottes. Und darum sagt Paulus, in Beweisung des Geistes und der Kraft, damit der Glaube nicht auf Menschenweisheit basiert, nicht auf intellektuellem Zustimmung, sondern auf Gottes Kraft, dass wirklich was passiert. In Kapitel 3 geht dann Paulus hin und sagt, es ist relativ einfach. Das Entscheidende ist der Grund. Wenn der Grund einmal gelegt ist, nämlich Jesus Christus, dann ist das Entscheidende passiert. Das ist jetzt eher stark an die Gläubigen. Er redet hier von fester Speise, von Milch und sagt, ihr seid noch nicht reif, ihr seid nicht gewachsen. Und dann sagt er, es wird am Schluss im Preisgericht offenbar werden, was ihr auf diesem Grund als Gläubige gebaut habt. Wisst ihr, wenn ich Gold Silber und Edelsteine habe. Gold ist das Wesen Gottes, Silber ist das Wort Gottes, Edelstein ist das, was der Herr Jesus als Hohepriester auf seinem Herz hatte. Also meine Beziehung zum Herr Jesus, was vom Wort Gottes kommt, was aus meinem neuen Leben, aus der Wiedergeburt herauskommt, das bleibt in der Ewigkeit. Aber Holz, Heu, Stroh, sagt die Bibel, das ist nämlich das Menschliche, verbrennt. Es geht weg. Es wird weg sein. Und jetzt sagt Paulus, ihr müsst aufpassen, wie ihr baut. Wenn ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Wisst ihr, das ist den Gläubigen nicht klar. Sie sind den Tempel des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wohnt in uns. Und der Herr Jesus, 1. Korinther 3,17, hat durch der Heilige Geist Wohnung in uns genommen. Das heißt, es ist so gewaltig. Und jetzt muss mein ganzes Handeln von dem ausgehen. Und jetzt betont Paulus nochmals, das ist auch interessant, genau am Schluss von dieser Tatsache, die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott. Ich fühle das nicht. Woher weiß ich das? Ich weiß es aus der Heiligen Schrift. Ich fühle es nicht. Man kann es nicht fühlen. Es ist aber da. Und jetzt geht Paulus hin und sagt klipp und klar, nachdem er in den ersten Kapitel ganz klar erklärt hat, das Zentrum der Errettung ist Jesus allein und sein vollkommenes Opfer. Dann geht er hin und sagt letztendlich etwas, aber von der Berufung, von der Gotteskraft, dass eben das Paket alles da ist, dann sagt er in Kapitel 4, und jetzt erwartet Gott eigentlich nur vom Haushalter, Vers 2, dass er treu ist. Das heißt, Gott will eigentlich nur, dass ich erkenne, was in mir ist, und will eigentlich nur, dass ich treu bin. Das ist alles. Wisst ihr, und Treue ist ein Zentralthema des Reiches Gottes. Mir hat schon jemand erklärt, weißt du, ich bin Jesus treu, aber dir nicht. Das ist okay. Das heißt zu Deutsch, ich liege richtig und du falsch, so hat er mir dann mitgeteilt. Das ist das Problem, was ist Treue? Treue heißt, dass ich mich vollkommen auf jemanden verlassen kann. Er ist für mich vollkommen berechenbar, er ist da, er trägt mit, er geht vorwärts. Wisst ihr? Wir haben heute das Zigeunerchristentum. Die Gläubigen sind überall und nirgends. Überall haben sie ihre Fühler ausgestreckt und überall sind sie ein bisschen. Das ist einfach Endzeit. Das ist normal. Aber die Bibel kennt das nicht, sondern sie sagt, letztendlich eine klare Schiene. Jetzt sagt Paulus, Treue. Und das nächste ist, denn ich bin mir nichts bewusst, aber damit bin ich nicht gerechtfertigt, sondern der Herr ist es, der mich beurteilt. Das ist ein klarer Posaunenton. Du, ich sag dir eins. Mein und dein Gewisse, das taugt zuerst einmal gar nichts. Wisst ihr warum? Das ist ein Geheimnis, das aber geoffenbart ist. Und zwar, es ist so, die Bibel sagt, wie mir mein Gewisse bezeugt im Heiligen Geist. Der Gewisse funktioniert nur im Heiligen Geist. Und wenn die Leute sagen, ich meine, ich denke, kannst du vergessen. Es kommt darauf an, ist das, was hier bei dir passiert, deine Meinung oder Gottes Meinung? Das heißt, ich muss mich unterwerfen. Ich muss letztendlich kapitulieren und zugeben, dass ich selber nicht in der Lage bin, Dinge zu beurteilen, sondern dass der Herr Jesus tun muss. Und damit kommst du in eine völlige Abhängigkeit von ihm. Wisst ihr, dann hat die stille Zeit doch eine ganz andere Dimension. Dann stehst du morgens auf, beugst dich über deine Bibel und sagst, rede Herr, dein Knecht hört. Und dann musst du bitten, lass dein zweischneidiges Schwert meine Seele drinnen, zwischen Geist und Seele, weil ich nicht in der Lage bin, überhaupt zu erkennen, was ist Geist und was ist Fleisch. Ich erkenne das nicht. Der natürliche Mensch hat keine Fähigkeit. Da kommen auch die Sturheit und die Streiterei und die Trennung und das alles her. Weil irgendjemand aufgrund seiner eigenen Meinung letztendlich sich in irgendetwas festsetzt. Die Bibel sagt, du kannst dich selber nicht beurteilen. Du bist darauf angewiesen, dass der Herr es tut. Und dann sagt er, und ich warne euch, geht nicht über das Geschriebene hinaus, Vers 6. Wisst ihr, wenn ich jeden Gläubigen so weit kriege, dass er Israel und die Gemeinde unterscheidet, dass er Apostelzeit und Endzeit unterscheidet, dass er letztendlich nicht über das Geschriebene hinausgeht, jede Praxis, die die Bibel nicht kennt, einfach weglässt, dann habe ich schon 99% aller Probleme beseitigt. Dann gibt es kaum noch Trennung. Paulus sagt hier, das ist so einfach, du musst halt treu sein, du musst dir bewusst sein, dass du selber nicht fähig genug bist, der Herr muss dich beurteilen, du bist dauernd in der Abhängigkeit von Herrn Jesus und du darfst nicht über das Geschriebene hinausgehen. Jetzt sagt der Paulus, Das alles ist aber ein Kampf auf Leben und Tod, weil es sich alles nicht im Gefühlsrahmen abspielt. Es kann sein, es geht mir schlecht. Es kann sein, ich muss kämpfen. Das ist normal. Und jetzt sagt Paulus, ich ermahne euch, werdet meine Nachahmer. Denn er sagt dann in Vers 20 von Kapitel 4, denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Das heißt, er sagt klipp und klar, das Wort Gottes kannst du so nicht fassen. Jetzt habt ihr ein Musterbeispiel. Und Paulus sagt, das bin ich. Paulus sagt nämlich in 1. Korinther 11, Vers 1, werdet meine Nachahmer, wie ich Nachahmer des Christus bin. Das heißt, ich kann jetzt das alles gucken, wie das funktioniert, indem ich den Paulus studiere. Am Paulus sehe ich, wie das funktioniert. Das geht er ganz einfach hin und sagt, also passt auf. Wisst ihr, wir haben immer zwei große Elemente in der Gemeinde. Die eine sind gesetzlich überzogen, brutal und hart. Und die andere sind so weich und so soft, dass sie jede Sünde dulden. Beides ist völlig falsch. So, und Paulus sagt jetzt in 1. Korinther 5, da gibt er einen ganz klaren Ton mit seiner Posaune. Er sagt, für uns ist ein Passahlamm geschlachtet worden, Jesus Christus, und das Passahlamm, dem wird gedient mit ungesäuerten Kräutern. Das heißt, nicht mit Sünde, nicht mit Heuchelei, nicht mit diesen Dingen. Und jetzt sagt er, du musst die Sünde aus deiner Mitte hinweg tun. Jetzt kommt der wichtige Punkt, wenn jemand offen in Sünde lebt und das nicht beendet, dann muss man ihn unter Gemeindezucht stellen. Das ist gar keine Frage. Wenn jetzt jemand nur in die Gemeinde kommt als Besucher, du weißt ja nie richtig, ist er gehört dazu, gehört er nicht dazu, ist alles so unverbindlich, dann behandle ihn auch wie ein Besucher. Wenn du aber weißt, dass er in diesen Sünden lebt, dann darfst du ihn nicht zum Abendmahl ranlassen, dann musst du es ihm verweigern. Obwohl in der Bibel steht, ein jeder prüfe sich selbst, das sind die Gläubigen gemeint. Wenn aber hier jemand in offener Sünde lebt, dann musst du ihn hinaustun. Und zwar hinaustun, du musst sagen, ich kann nicht mit dir essen, sagt nämlich die Bibel, kein Abendmahl. Paulus geht dann weiter und sagt, es ist ein großer Schade, dass ihr nicht auch untereinander geistlich Entscheidungen fällen könnt. Ihr geht vor Gericht miteinander. Und dann erklärt er nochmals im Sündenkatalog, 1. Korinther 6, Vers 9, was ist Sünde? Wisst ihr, und jetzt sage ich es mal hart, da kann jede Gesetzgebung, jeder Staat der Welt sagen, das ist keine Sünde mehr, dann ist vor Gott immer noch Sünde. Ich hatte auf der Bank viele Dinge, die waren vom Gesetz her erlaubt, die waren auch banküblich. Ich konnte sie trotzdem nicht, weil sie Gott verboten hat. Wisst ihr, wenn mein Chef zu mir sagt, sag, ich bin nicht da, das geht halt nicht. Es geht halt nicht. Da brauchst du dann Weisheit. Ich habe es ja schon mal erzählt, das hat mir immer gefallen. Wenn es dann klappt hat, hat es mir gefallen, sonst nicht. Ich bin dann einfach draufgekommen, ich habe zu Gott geschrien, was soll ich tun? Da kam plötzlich die Idee, wenn der schreit, ich bin nicht da, dann hat er das immer gemacht, wenn er gerade gehen wollte. Dann habe ich gesagt, Moment, habe abdeckt, dann habe ich in aller Ruhe gewartet, bis er zur Tür raus ist. Wenn er zur Tür raus ist, habe ich gesagt, Entschuldigung, er ist gerade gegangen. Absolut nicht gelogen, absolut in Ordnung vor Gott den Menschen. Habe ich den Hörer aufgelegt, sage ich, in Ordnung. Wisst ihr, vielleicht wenn mein Chef das mitkriegt hat, hat er mich wieder als besondere Form der Gläubigen beschimpft, aber... Ich sage es jetzt mal vorsichtig, die Bibel nennt Sünde Sünde. Sie sagt zum Beispiel Unzucht, das moderne Wort ist Pornografie, Götzendiener, Ehebrecher, Weichlinge, Knabenschänder, Pädophile würde man heute sagen, Diebe, Habsüchtige, Trunkenbolde, Lästerer, Räuber. Das ist alles Sünde. Und jetzt sagt er was Brutales. Die dieses wesensmäßig haben, das steht nämlich als Hauptwörter hier, die werden das Reich Gottes nicht ererben. Und darum ist auch von Gläubigen gefährlich, wenn er in diesen Sünden lebt. Paulus gibt hier eine ganz klare Posaune ab und er sagt auch, ihr aber seid ja gewaschen durch Jesu Blut, das darf er nicht zurückkehren zu diesem Dreck. Er sagt nämlich in Vers 17, wer aber dem Geist einhängt, ist ein Geist mit ihm. Und jetzt sagt er wieder, ihr wisst doch, dass ihr ein Tempel des Heiligen Geistes seid. Ihr seid doch teuer erkauft. Jetzt werdet doch nicht Sklave eurer selbst und der Menschen. Ich sage es in meinen Worten. Und dann erklärt er in Kapitel 7, was es mit der Ehe auf sich hat. Und wisst ihr, wenn ich heute sehe, wenn ich auf eine Konferenz gehe, dann habe ich immer in der Regel drei Fragen. Die kommen immer. Die Frauenfrage in alle Schattierungen. Von der Kleidung über das Schweigen bis zum sonst etwas. Das zweite, was ich immer habe, ist der Sabbat. Der kommt auch immer.
Und sagen wir, das sind so die zwei absolute Zentren. Und dann so als drittes kommt noch die Endzeitfrage, tausendjährige Reich, Entrückung und so. Aber auch, meine Frau hat schon aufgestöhnt im Telefon, wenn sie hört ja, was ich telefonieren will. Ich bin so ergesiedelt, dass alles im Wohnzimmer abläuft. Und dann sagt sie nicht schon wieder, sei doch. Es kommt immer das Gleiche, immer der gleiche Ansatz. Wisst ihr, auch mit der Ehe, darf ich jetzt, wenn ich geschieden bin, wieder heiraten, darf ich nicht wieder heiraten? Wisst ihr, da gibt es auch Leute, die haben ein ganz empfindliches Gewissen, da fragt mich jemand, da bin ich übrigens bei Hochzeit eingeladen, da gehe ich mit Freuden hin. Der Mann hat so ein empfindliches Gewissen, dass er eine Frau, und die war vom Bibel her absolut, er durfte sie heiraten, aber hat so ein empfindliches Gewissen, dass er gefragt hat, darf ich diese Frau heiraten? Und ich konnte ihm dann mit Freude sagen, du bist frei, sie zu heiraten. Das hat mir unendlich wohlgetan. Jetzt heiratet er sie. Zu der Hochzeit gehe ich. Freue mich nicht über jede Hochzeit, aber über die habe ich mich gefreut, sage ich ganz ehrlich. Und wisst ihr, wenn du wissen willst, was da ist, lies doch nur die Lehrbriefe. Weil 2. Petrus 3, Vers 2 sagt, der Jesus hat den Aposteln ganz genau aufgeschrieben oder gesagt, was sie aufschreiben sollen. Das sind die Lehrbriefe. Ich darf hier nur gucken. Und da gibt Paulus überall eine glasklare, letztendlich Posaune. Er sagt zum Beispiel in 1. Korinther 7, Vers 23, ihr seid teuer erkauft, werdet nicht Knechte der Menschen. Man sagt, dass das Studierzimmer von Wilhelm Busch fast schlimmer ausgesehen hat, wie bei mir der Schreibtisch. Und das ist schon eine Leistung. Weil ich habe immer Papierchaos und ganz viele Zettel. Und ganz wenige durften rein. Ich denke, es war der Heinrich Giesen, der mal zum Wilhelm Busch in das kleine Studierzimmerlein durfte. Und dann sagt er, da war es wie üblich, aber sagt, etwas hat ihn beeindruckt. Aber es war auch Wilhelm Busch. Er hat es nicht mit der Schere rausgeschnitten, sondern er hat einfach einen Zettel abgerissen, der war nur ausgefranst in alle Ecken, da hat er draufgeschrieben, ziemlich dick, du bist teuer erkauft, werde nicht der Menschenknecht, hat es genau vors Gesicht hin geklammert mit einem Reißnagel. Ist und das sagt Paulus, du darfst dich nicht nach den Menschen richten. Ich sage das Gedicht nochmals. Ich könnte es eigentlich in jeder Versammlung sagen. Höre nicht, was Menschen sagen, tue ruhig deine Pflicht. Gott wird nicht die Menschen fragen, wenn er dir dein Urteil spricht. Was, ob mich Menschen mögen, ob sie mich auch missverstehen. Herr, dein Wohlgefallen droben soll mir über alles gehen. Paulus sagt glasklar, du hast alles. Der Herr Jesus ist vollkommen in seinem Opfer. Du hast alles bekommen. Wenn du jetzt hingehst und auf die Schiene des Geistes Gottes gehst, der nämlich immer in den Fußstapfen Jesu führt, wenn du dem Lamme folgst, wohin es geht, und das alles, was die Bibel hier sagt, tut. Was heißt denn das? Es heißt ganz einfach, ich nenne alle Sünde, was 1. Korinther 6, 9 oder Römer 1, 18 bis Ende Sünde nennt. Das heißt, ich gehe einfach auf die Schiene, akzeptiere, dass Gott Recht hat, nicht. Dass ich es nicht verstehe, aber er versteht es. Und stell mich da einfach dazu und gib genau die gleiche Posaunenton. Wisst ihr, was dann passiert? Was die Bibel sagt? Dann rüsten sich die Leute zum Kampf. Und wenn du das nicht machst, sondern Nebel rumschwätzt, dann sagen die Leute, oh, ist das schick, sei, war das erbaulich. Aber sie steht nicht auf. Mir ist jetzt zweimal passiert, zweimal. Erst vor kurzem wieder. Ich saß da, ach ja, so Hinterkopf. Bei mir ist ja alles in Ordnung, es ist ja alles bestens. Jetzt will ich mal hören, was der liebe Bruder zu sagen hat, ob das meine gestrenge Auge auch entspricht. So bin ich hinguckt. Beides Mal nach 2 Minuten saß ich vorne auf der Stuhlkante. Da hat es so gemacht, dass er genau den Bruder benutzt hat. Da war das Wort Gottes Geist und Leben. Mich hat es getroffen wie ein Keulenschlag. Zweimal legt Gott durch die Verkündigung der Finger auf mein Leben. Und das ist das, was Gott letztendlich will. Nicht, was die Menschen sagen, sondern wenn er mich anredet, dann muss ich alles wegtun, was Menschen sagen und muss gehorsam sein. Und dann sagt er, jetzt musst du leben. 1. Korinther 7, 31. Wie wenn du etwas kaufst, das ist der Vers vorher, und du hättest es gar nicht. Du gebrauchst die Welt, als gebrauchtest du sie gar nicht, denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Du bist verheiratet, wie du nicht verheiratet wärst. Er sagt, ich will aber, dass ihr ohne Sorge seid. Das heißt, er sagt ganz klar, es darf dich nicht so beherrschen, dass das Geistliche zusammenbricht. Nichts darf dich so beherrschen. Wisst ihr, sind eigentlich glasklare Eckpfeiler, aber die verschwindet aus der Verkündigung. Du hörst das alles nicht mehr, weil jetzt alles eingeebnet wurde, immer alles nett und freundlich und lieb und schön und angepasst ist. Paulus ist hier eindeutig.
Und er sagt, es geht da um den Anstand. Und das ist mit das trübste Kapitel im Reich Gottes. Und ich sage euch glasklar, wenn jemand nicht anständig ist, ist er entweder nicht wiedergeboren oder er wandelt nicht im Geist. Weil ein Anständiger, ein Mensch, der anständig ist und wiedergeboren ist und im Geiste wandelt, der hat etwas, das untrennbar ist. Nämlich zum Wandel im Geist und zu seiner Wiedergeburt gehört der Anstand untrennbar dazu. Man hat Anstand. Wenn ich heute sehe, was im Reich Gottes passiert. Könnt ihr euch erinnern, das ist vielleicht 3, 4, 5 Jahre her, wo hinter einer stand, plötzlich aufsteht und schreit während der Verkündigung, ich bin nicht hergekommen, um das zu hören, was sie da vorne sagen. Was ist denn das? Das ist ein Mann, der für sich behauptet, dass er hochgeistlich sei. Könnt ihr euch den Namen sagen? Ist ein bekannter Mann. Was ist denn das, wenn ich dann öffentlich sagen muss, setz dich wieder hin, das ist hier nicht Sitte, da man sich so benimmt. Wisst ihr? Versteht ihr? Reich Gottes, Anstand. Paulus sagt, damit ihr um des Anstandes willen, ohne Ablenkung, beständig beim Herrn bleiben könnt. Er bezieht sich das nochmal auf verheiratet, nicht verheiratet. Und dann erklärt er, Erkenntnis bläht auf, da steht das Wort für Erkenntnis im Sinn von nicht Bibelerkenntnis, sondern Wissen. Also reines Wissen. Er sagt, das bläht auf, Liebe aber erbaut. Und er sagt, wenn du der Herr Jesus und Gott, der Vater, wirklich lieb hast, dann hast du ihn erkannt. Und dann erklärt er, letztendlich, dass es nur einen Gott gibt, nur einen Herrn, und erklärt dann, was mit dem Gewissen auf sich hat. Er sagt ganz klar, wenn dein Gewissen dich nicht verurteilt, dann kannst du Dinge tun, die die Bibel nicht verbietet, ausdrücklich, die die Bibel nicht verbietet. Sagt aber wehe, wenn du einen anderen gefährdest, dann lass die Finger davon. Wenn die Leute das genau lesen würden, genauso Römer 12, 13, 14, dann käme die ganze Frage wegen, zum Beispiel, darf ich Blutwurst essen oder sowas nicht mehr. Das wäre alles vorbei. Gut, ich kann jetzt leicht reden, ich mag das Zeugs nicht, von daher bin ich eigentlich nicht betroffen. Aber man muss einfach sagen, die Bibel sagt, wenn dein Gewissen es zulässt, kannst du es. Wenn dein Gewissen andere gefährdet, wenn der dann Anstoß nimmt, dann musst du es lassen. Das heißt, Paulus zeigt immer ganz klar, sagt, du hast ein vollkommenes Opfer, du hast Jesus allein. Du musst nur jetzt Sünde nennen, was Gott Sünde nennt. Du musst dich trennen, wo Gott Trennung will. Du musst das vollkommene Opfer für dich annehmen, glaube, dass deine Berufung da drin ist. Du bist dann nicht von Menschen abhängig. Zu mir sagte mal ein Mann, da hat ein führender Mann hat mich versucht unterzuhalten, obwohl ich wusste, dass ich Berufung hatte. Dann sagt der andere Mann, als ich dem das seelsorgerlich geklagt habe, sagt er, da brauchst du gar keine Angst haben. Öl ist stärker als Wasser. Er sagt, du musst nur warten, es kommt drauf. Es ist nur eine Frage der Zeit, aber sichtbar, dann hat er keine Chance mehr. Und so ist es. Wenn etwas echt ist, kommt es rauf. Dann macht es der Heilige Geist sichtbar und da kann es niemand auf dieser Welt verhindern. Ja, wenn man das jetzt glaubt, dann letztendlich kommt man auch selber zur Ruhe und dann steht man auf und dann ist man auch bereit, den Kampf des Glaubens zu kämpfen. Und dann in Kapitel 9 sagt er etwas, das ist gigantisch. Er erklärt hier der Unterschied von hauptamtlich, voramtlich, sagt aber klipp und klar. Ich hatte die Thematik auch einmal. Ich habe mir ein paar Mal angeboten, hauptamtlich zu gehen. Einer hat sogar gesagt, du kannst predigen, was du willst, wir zahlen dich nur, du kannst alles machen, wir wollen nur, dass du frei bist. Ich habe jedes Mal Nein gesagt, wisst ihr warum? Paulus sagt, wir dürfen dem Evangelium kein Hindernis bereiten. Wenn du abhängig bist von Menschen, bist du nie neutral. Ich könnte euch den Namen sagen, ihr kennt den alle. Ein führender Mann des Reiches Gottes fragte mich einmal, kriegen Sie eigentlich keinen Ärger? Dann sage ich, warum? Dann sagt er, wenn man so die Wahrheit sagt wie Sie, muss man doch Ärger bekommen. Wisst ihr, was in meinem Schädel dann rumgegangen ist? Die Frage, sagst du nicht so die Wahrheit? Bist du ein Taktiker? Und er ist ein Taktiker. Er hat sogar mich schon mal benutzt, um seinem eigenen Vorgänger eine Lehre wegzunehmen. Wisst ihr, das ist die Frage. Letztendlich, sind wir ehrlich vor Gott? Sind wir vollkommen abhängig von ihm? Geht jedes Risiko ein? Es ist ungeheuer schwer manchmal. Und dann erklärt er einfach in Kapitel 9 noch, dass er dem Herrn Jesus gesetzesmäßig unterworfen ist, nämlich dem Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus. Und da gehört dazu, dass er nicht mehr vom mosaischen Gesetz Rechenschaft ablegen muss. Mosaische Gesetz ist von den Gläubigen erledigt. Vorbei. Römer 7,4. Ich bin dem Gesetz gestorben durch das Leben des Christus. Mit der Wiedergeburt ist es vorbei. Bin ich frei. Er sagt, jetzt kann ich den Schwachen ein Schwacher werden, aber immer in diesem Rahmen, den er hier letztendlich sagt. Und dann erklärt er etwas. Das Alte Testament sagt, es ist alles für uns geschrieben zum Vorbild, zu unserer Warnung, dass wir daraus lernen. Und er sagt, wer meint, der stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Und sagt, Gott wird die Anfechtung nie über dein Vermögen geschehen lassen. Aber damit ist doch auch klar, manchmal geht's bis an den Rand meines Vermögens. Ich hatte schon Anfechtung, dass ich kurz vorm Kollaps war, kurz vorm Aufgeben. Ich bloß, wenn ich jetzt sage 100 Mal, dann ist es untertrieben, tausende Mal. Aber Paulus sagt, gibt einen ganz klaren Ton mit der Posaune, sagt, wenn die Anfechtung so kommt, dass du glaubst, jetzt gehst du unter, dann musst du wissen, es gibt eine Grenze, die kann der Teufel nicht überschreiten, die wird niemand überschreiten. Gott wird hier den Riegel vorschieben, bevor du untergehst. Ist doch klare Posaune. Kommen Leute zu mir in Tränen aufgelöst, völlig verzweifelt sein. Wenn du Gott ehrlich dienen willst, brauchst du keine Angst zu haben. Es wird dir nichts passieren. Die Situation ist katastrophal. Du tust mir leid. Ich tue mir manchmal selber leid. Kennt ihr das? Aber du wirst letztendlich nicht untergehen. Also Paulus gibt eine ganz klare Posaune, sagt, wenn du wiedergeboren bist, wenn du das vollkommene Opfer hast, wenn Jesus dein Herr ist, wenn das vollkommene Opfer bei dir zur Wirksamkeit kommt, wenn du ihm dienst, wenn du in diesen Spuren gehst, Sünde nennst, was Sünde ist, Gnade nennst, was Gnade ist, wenn du auf dieser Schiene gehst, wird dir nichts passieren. Es passiert dir nichts, wenn du in der Spur bleibst. Und dann erklärt er und sagt das Abendmahl. Er sagt, das ist der Kelch des Segens, den wir segnen. Es ist die Gemeinschaft des Blutes des Christus. Es ist die Gemeinschaft des Leibes des Christus. Und sagt, und weil ihr am Tisch des Herrn sitzt, darf ihr nicht an den Tisch der Dämonen gehen. Weil der Herr Jesus eifersüchtig ist. Du darfst nicht zu okkulten Heilpraktiken greifen. Verstehst? Du darfst nicht zu okkulten Mitteln greifen. Wisst ihr, selbst so führende Leute, die in der Hugenottenverfolgung verfolgt wurden, im Turm der Resistance, ich sage keinen Namen, da ist eine Frau so verzweifelt gewesen, dass sie am Ende, statt auf den Herr Jesus zu vertrauen und nur der Bibel und der Prophetie allein zu glauben, Nostradamus gelesen hat. Das ist verboten. Damit gehe ich an den Tisch der Dämonen. Damit mache ich letztendlich die Tür auf, für das, wo die Tür geschlossen bleiben muss. Und jetzt sagt Paulus klar, Finger weg. Wisst ihr, was das bedeutet? Das Evangelium, das vollkommene Opfer und Jesus reicht vollständig. Ich brauche nichts. Versteht ihr? Das ist sein Posaunenton. Ich brauche nichts. Zu Deutsch, weg mit allem, was ihn nicht meint. Und dann sagt er, wenn du das wirklich tust, dann sagt er in Vers 24, ich finde den Satz gigantisch. Niemand suche das Seine, sondern jeder das des Anderen. Entschuldigung, wenn das der Fall wäre, ja, wo wäre ein Problem? Ich habe einen Prediger gehört, der hat gesagt, zuerst komme ich. Dann sagt er, dann kommt zuerst schon mal nochmal ich. Dann sagt er, kommt ganz lang gar nichts und dann kommt nochmal ich. Und so ist der Mensch. Der Mensch ist ein Egoist. Paulus sagt, wenn du wirklich das vollkommene Opfer hast, der Herr Jesus hast, dieser Schiene lebst und die Posaune hat dein Ohr erreicht, du stehst auf, dann kannst du frei von dir den anderen dienen. Du bist nicht mehr ein Teil des Problems, sondern ein Teil der Lösung. Und dann gibst du auch niemanden Anstoß. Dann kannst du es dir leisten, ein Nachfolger Jesu zu sein und ein Nachahmer des Paulus. Dann machst du nämlich genau das, was der Paulus sagt. Jetzt kommen die ganzen Ordnungen. Wisst ihr, und das ist so, es ist ja nett, wenn die Welt verrückt spielt. Die spielt immer wieder verrückt. Ich bin ein Geschichtsmensch. Ich habe nur zwei Fächer gehabt, wo ich in der Schule unantastbar war. Das war Geschichte und Sport. Alle anderen war ich eher, also Physik, Chemie und so da. Französisch, Katastrophe. Aber letztendlich, Sport und Geschichte, da hat mein Herz aufgeblüht. Und ich kann Geschichte lesen, das ist für mich so spannend wie der spannendste Roman. Ich kann Geschichtsbücher lesen, das erfreut mich. Wisst ihr, und wenn du jetzt hier das ganz, ganz einfach nachguckst, dann siehst du, dass die Welt von Zeit zu Zeit spinnt. Sie stellt alle Ordnung auf den Kopf und Gott hat immer das Gleiche gemacht. Könnt ihr nachgucken? Könnt ihr nachgucken. Schau vor der Menschwerdung Jesu. Könnt ihr auch die antike Reiche euch angucken. Herodot zum Beispiel. Könnt ihr alles lesen. Immer wenn das so war, dass die Leute wieder durchgedreht sind und Gott so frech ins Angesicht gesündigt haben, wie es heute der Fall ist, hat Gott immer ein ganz einfaches Mittel gehabt. Er hat ihnen einen Krieg gesandt. Und dieser Krieg hat sie in der Regel ausgelöscht. Wenn wir nicht aufpassen, passiert uns das Gleiche. Sind wir ruckzuck weg. Und da geht es jetzt darum, Mann, Frau. Entschuldigung, er schuf sie als Mann und als Frau. Eine Frau ist eine Frau und ein Mann ist ein Mann. Ihr begreift. Das braucht man nicht erklären. Wer nicht ganz vernagelt ist, weiß, dass zwischen Mann und Frau ein riesiger Unterschied ist. Nicht körperlich, das ist auch ein Unterschied, aber zuerst einmal psychisch. Aber wenn ich jetzt so tue, wie wenn die Männer Frauen wären und die Frauen Männer und ich rede dann an der Universität einen Mann als Frau Professor an, dann ist das einfach verrückt. Wisst ihr, und Paulus gibt einen klaren Ton. Er sagt, hier, Gott schuf sie als Mann und Frau. Ich muss einfach auch die Schöpfungsordnung Gottes akzeptieren und normal bleiben, auf jeder Ebene. Und er sagt, du musst auf dieser Schiene gehen, wenn du das tust, kriegst du Trennungen. Er sagt, diese Parteiungen sind nämlich normal, weil die Bewährten bleiben dann beieinander und kämpfen trotzdem weiter. Und dann erklärt er nochmal das Abendmahl und sagt ganz klar, das ist zum Gedächtnis gewesen und sagt, er soll halt gucken, dass keiner unwürdig nimmt. Aber letztendlich ist das Gedächtnis, ihr verkündigt den Tod, bis dass er kommt. Wisst ihr, was heißt? Ich bin mit Christus gekreuzigt, ich bin tot, ich bin gestorben, bin mit ihm begraben und auferstanden. Also Paulus gibt nur Eckpfeiler und dann erklärt er die Geistesgabe. Kapitel 12, Kapitel 13, Kapitel 14. Und sagt ganz klar, er teilt zu, wie er will. Wisst ihr, als ich mich bekehrt habe, am 30.05.74 war in dem Paket meine Geistesgabe drin. Da war klar, ob ich Prediger, ob ich Seelsorger werden soll, ob ich Kindermitarbeiter werden soll, ob ich Diakon werden soll, ob ich gar nichts von dem tun soll, bloß in der Gemeinde arbeiten, was genauso wichtig ist, wenn es meine Aufgabe ist, ob ich letztendlich der Buchhalter der Gemeinde werden soll. Die Bibel kennt das auch, sie kennt Verwalter als Geistesgabe. Könnt ihr euch das vorstellen? Das war da. Und jetzt sagt Paulus ganz klar, es hat dir Gott alles gegeben. Er sagt, aber wisse, von diesen, wenn man es richtig zählt, 21 Gnadengaben, höret 4 auf. Zungenrede, Prophetie, die direkte Inspiration im Sinne von direkter Erkenntnis und die Auslegung der Zunge. Wenn man das ganz langsam liest, muss man sagen, Paulus, du sagst, er sagt nicht die Gnadengabe, höret auf. Zu mir sagen manchmal die Leute, du bist ein Feind der Gnadengaben. Sein, nee. Ich habe sechs. Da sind sie zuerst mal geschockt. Dann fällt sie fast in Ohnmacht. Und dann fange ich an und sage, erste Gnadengabe, Römer 6, das ewige Leben ist eine Gnadengabe. Zweite Gnadengabe, verheiratet zu sein oder nicht verheiratet zu sein, die Fähigkeit ist eine Gnadengabe. Wenn ich dann weitermache, dann merkst du plötzlich, der meint ja was anderes wie ich. Das ist das Problem. Die Leute haben ganz starre Vorstellungen. Er zeigt hier, wie die Gnadengabe wirkt, was nicht mehr wirksam ist, weil es erledigt ist in Christus und was wirksam ist. Und dann erklärt er, dann kommt natürlich meine alte liebe Frage, wo zum Beispiel immer heißt, eure Frauen sollen in den Gemeinden schweigen. Das nimmt man dann und sagt, die Frau darf nicht beten. Entschuldigung, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen, denn es ist für Frauen schändlich, in der Gemeinde zu reden, zu tratschen, Lehrfrage zu stellen, zu diskutieren während der Verkündigung. Versteht? Das sagt doch die Bibel nur eins. Schweige heißt, frag daheim der Mann und tratsch nicht rum. Das ist doch alles, oder? Begreift. Wo steht da, dass eine Frau nicht beten darf? Ich habe jetzt wieder auf der Freizeit mit meinem Mann das durchexerziert. Wir haben es gelesen, wir haben es zitiert. Dann sage ich, wo steht da was von wegen, eine Frau darf nicht beten? Ja, ich sehe das so. Versteht ihr? Und das ist die Posaune des Paulus. Es steht geschrieben und nicht ich sehe das so. Und Paulus ist hier so einfach, er klärt dann auf über die Auferstehung. Er sagt, alle werden auferstehen, in der Ordnung Gottes. Wisst ihr, wenn der Friedrich der Große sagt, jeder soll nach seiner Fassung so selig werden, dann muss er halt, hätte er wissen müssen, dass er genauso aufersteht und genauso vom großen weißen Thron steht. Und wenn er nicht im Buch des Lebens geschrieben ist, in die Hölle fährt. Da klärt Paulus nochmal ganz klar und sagt, es wird nichts lebendig, wenn es nicht stirbt. Indem der Herr Jesus gestorben ist. Und wenn ich Buße tue und wirklich tiefgründig dann mich an ihn hingebe, dann werde ich genauso stauber wie er. Und dann geschieht nur Neugeburt. Da sieht man auch die Qualität einer Wiedergeburt. Und dann sagt er, klar, das Reich Gottes ist nicht Fleisch und Blut. Und dann erklärt er, per letzter Posaune wird das geschehen. Da kommen immer die Leute zu mir, wenn ich sage, da per letzter Posaune ist eine Drückung. Sagt immer, das ist eine andere Posaune. Ich muss sagen, Entschuldigung, ich glaube halt wie ein kleines Kind, wenn da steht die letzte Posaune, da ist halt die letzte. Wo es in Posaune aufzählt, das ist ganz einfach. Die letzte Posaune ist eindeutig die letzte. Und dann sagt er am Schluss, so, und jetzt, wenn ihr das alles wisst, wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Alles lasst in Liebe geschehen. Lasst dich doch nichts von dem allem ablenken. Die Posaune gibt einen Ton und sagt dann ganz klar noch 22, wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht lieb hat, der sei verflucht, Maranatha. Da steht Phileo. Nicht nur Agape, sondern von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Gemüte. Und dann sagt er, ja, die Gnade sei mit euch, weil die braucht er dringend, wenn er das alles tun wollte. Denn im 2. Korintherbrief sagt er dann, Gott wird dich, dass du andere trösten kannst und den durchgehen lassen in der Bedrängnis. Klare Posaune. Wenn jemand fragt, warum lässt Gott das zu mir, sage ich, völlig falsche Frage. Gott sagt ganz klar, damit du andere trösten kannst, musst du unterdurch. Das gefällt niemand, auch mir nicht. Aber es ist so, es ist die Wahrheit. Wir müssen unterdurch. Und die Bibel geht dann weiter, sagt, das alles macht Gott, dass wir nicht auf uns selber vertrauen, sondern auf ihn, der uns errettet. Und es gibt im Griechischen zwei Wörter für Errettung. Das Errette, um in den Himmel zu kommen, und das Errette aus unserer Situation. Da in 2. Korinther 1, ab 9 steht dauernd das Wort für Errettung aus der Situation. Und er erklärt dann im Korintherbrief in einer ungeheuren Weise, dass die Verheißungen Gottes Ja und Amen sind, dass alles bezahlt ist. Und er erklärt dann, und das ist ein ganz tiefgründiger Ansatz, er sagt dann auch, und wenn jemand gesündigt hat, zu mir hat ein junger Russe, hat aufgeschrien wegen der Praxis in ihrer Gemeinde und sagt zu mir, sag das öffentlich. Ich habe klipp und klar erklärt, er hat gesagt, wenn jemand eine Sünde begeht und Buße tut, brauche ich ihn nicht unter Gemeindezucht zu stellen. Ich muss ihn unter Gemeindezucht stellen, wenn er drin verharrt, dass er nämlich Buße tut. Da erklärt der Paulus genau, wie das abzulaufen hat und sagt, weil der Teufel das alles missbraucht, seine Absichten sind uns nämlich nicht unbekannt, sagt, ihr aber werdet in Christus triumphieren. Und sagt, der Herr will, wenn du das alles tust, wenn du auf diese Posaunentöne hörst und aufstehst, Jesus allein, sein Opfer allein, du nennst das, was die Bibel Sünde nennt, nennst du Sünde, was sie Gnade nennt, nennst du Gnade, was sie Berufung nennt, nennst du Berufung, du passt einfach dein ganzer Kopf und dein ganzes Denken im biblischen Befund an, dann sagt er, dann wird Gott aus deinem Herzen einen Brief Christi machen, geschrieben mit dem Heiligen Geist. Und dass ein Brief geschrieben werden kann, muss man zuerst mal ein leeres Blatt haben. Da musst du gereinigt sein, da muss alles weg. Dann hast du ein reines, leeres Blatt. Und dann schreibt der Herr, wenn du in Jesu Blut gewaschen bist, mit dem Heiligen Geist in deinem Herz etwas Neues. Und die Bibel sagt, das Ende ist, dass du beginnst, den Herr Jesus anzusehen, dass du dich auf ihn völlig fixierst und dann wirst du verwandelt in sein Bild. Und dann sagt er in Kapitel 4, dann wirst du nicht entmutigt, dann kann dich der Teufel nicht täuschen. Dann, obwohl du ein irdenes Gefäß hast, obwohl du immer schwächer wirst, sage ich bei mir auch, je älter du wirst, je schwächer wirst du, wird die Kraft Gottes keinen Millimeter nachlassen. Du hast den Geist des Glaubens, du kannst alles glauben, du wirst nicht entmutigt. Und er sagt klipp und klar, wenn deine äußere Zeltwohnung abgebrochen wird, wenn du stirbst, dein Körper verfällt, innen, das Pfand des Geistes ist da. Jetzt musst du nur eines tun, im Glauben wandeln und nicht im Schauer. Du darfst nicht auf die äußeren Umstände sehen. Du musst diese Wahrheit, die er mit der Posaune verkündigt, verinnerlichen. Das ist die Wahrheit und das, was draußen ist, stimmt alles nicht. Aber was die Leute mir sagen, das, ich habe gestern wieder zu jemandem gesagt, habe ich wirklich gesagt, lieber Bruder, ist mir ein lieber Bruder, habe ich gesagt, wenn jemand nur die Bibel liest, kommt drauf das, was du mir gerade erzählt hast, sagt er ehrlich, nein. Sei also, hör mal auf. Und dann sagt er, es gibt ein Bewusstsein bei Gläubigen, das sagt Paulus als Posaune, dass der Herr zu fürchten ist. Und sagt, dass ihr nicht mehr euch selber lebt, sondern ihm, weil ihr seid eine neue Schöpfung in Christus. Und dann erklärt er in Kapitel 6, wie man sich absondert, vor was man sich absondert. Das heißt, er sagt, es gehört zum Gläubigen dazu, dass du einfach weggehst. Wenn ein Gläubiger sich nicht absondert, nicht Jesus allein sieht, nicht das vollkommene Opfer allein annimmt, nicht das so benennt, wie es die Bibel nennt, das heißt eigene religiöse Wege geht, ich sage ausdrücklich religiöse, ist nämlich nicht biblisch, dann sagt die Bibel, dann gibt es etwas, wo Gott dich zur Buße betrüben muss. Er sagt, manchmal ist es so, dass die Welt dich betrübt, das macht ein großes Schaden. Wenn Gott dich aber zur Buße betrübt, dass du nämlich Buße tust, sagt er, das ist immer zu deinem Besten, das wird dir nicht schaden. Und dann sagt er in Kapitel 8, Vers 12, es ist relativ einfach. Wenn du das alles begreifst, dann musst du nur eines tun. Sie gaben sich hin zuerst dem Herrn und dann uns durch den Wille Gottes. Und dann kommt das Entscheidende. Dann erklärt er in Kapitel 8 und 9, dass du in Christus den vollkommenen Reichtum der Erlösung hast, der unbeschreiblich ist. Er sagt, aber es muss klar sein, du gibst dich immer zuerst ihm hin und dann erst dem Menschen. Und wie viele Gläubige geben sich den Menschen hin, in einer Aufgabe, wunderbar, die zerreibt sich und dann plötzlich heißt es, ja, jetzt ist der Burnout in die Gemeinde eingekehrt. Das ist klar. Wenn du zuerst die Leute dienst und nicht dem Herrn, dann kommt der Burnout. Und dann sagt er, wenn du es nämlich richtig machst, dann werden die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen. Und du wirst Gott danken für seine unaussprechliche Gabe, nämlich der Geist der Sohnschaft. Und dann erklärt er in 10, du musst diesen Kampf, jetzt sind wir wieder am Anfang, der Kreis schließt sich im Korinther, in deinem Korintherbrief. Dann sagt er, du musst den Kampf mit geistlichen Mitteln kämpfen, um diese Vernunftschlüsse, alles was gegen die Erkenntnis Gottes geht, alles was nicht der biblische Befund meint, zu zerstören, und zwar im Gehorsam. Ist das manchmal nicht einfach? Da kommen Leute, oh, strahlende, charismatische, keine Pfingstler, charismatische Persönlichkeiten, die große Wahrheiten wiedergeben, was es vom Judentum her bedeutet, gläubig zu sein. Und die gleichen Leute sagen, du darfst nicht zu Jesus beten. Entschuldigung, da bist du dann gefordert mit der Zivilcourage. Da musst du aufstehen und sagen, nein, geht nicht. Wer den Namen des Herrn anruft, soll gerettet werden. Zum Beispiel in der Apostelgeschichte heißt, das sind die Leute, die den Namen Jesus anrufen. Wisst ihr, da muss sagen, geht nicht. Wisst ihr, kein Anseher der Person. Wir müssen lernen, uns auf den Bibeltext zurückzuziehen. Jesus allein, sein Wort allein. Das ist die Posaune des Paulus, die hier sagt, kämpfe mit den geistlichen Waffen, die er letztendlich dir gegeben hat. Und er sagt, weil, Kapitel 11, Vers 2, das Ziel ist, dass du eine keusche Jungfrau bist. Wie will der Teufel verhindern, dass ich Jesus allein, sein Opfer allein, der biblische Text allein, wie will er das machen, dass ich das nicht tue? Ganz einfach. Ich fürchte, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Dass man andere Jesus hat, ein anderer Geist, ein anderes Evangelium, falsche Arbeiter. Durch Fälschungen. Wie erkenne ich eine Fälschung? Das ist relativ einfach. Indem ich die Wahrheit kenne, nämlich den biblischen Text, dann durchschaue ich das mit einem Blick. Die Bibel geht dann ganz einfach weiter und zeigt uns etwas, dass auch die Schwachheit, Kapitel 11 Ende und Kapitel 12, dass die Schwachheit kein Hindernis ist. Paulus sagt klipp und klar, Schwachheit ist kein Hindernis. Ich habe zu Gott gebetet, nimm diese Krankheit weg. Er hat sie nicht weggenommen. War das ein Hindernis? Nein. Er sagt, alles was Gott gibt, ist nie ein Hindernis. Er sagt, in dieser Schwachheit sagt Gott zu ihm, lass dir an meiner Gnade genügen. Und er hat dann gewaltige Dinge getan. Du kannst gewaltige Dinge tun, wenn du sogar körperlich schwach bist. Das ist überhaupt kein Problem. Und dann sagt er, und ich habe eigentlich nur einen Wunsch, weil er behauptet, vor dem Angesicht Gottes in Christus reden wir. Wisst ihr, das ist das, was Gott will. Vor Gott in Christus. Jesus allein, sein Opfer allein, das Wort Gottes allein, diesen geistlichen Weg allein, keine Menschen, keine Weisheit dieser Welt, alles weg. Und er sagt, wenn ich dann so komme, habe ich Angst, dass Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Verleumdung, Verbreitung von Gerüchten, Aufgeblasenheit, Unruhe unter euch sind, weil in Wirklichkeit was anderes dahinter steckt, nämlich Unreinheit, Unzucht, Pornografie, Ausschweifung, deren sie sich ergeben haben. Er sagt, versteckte Sünde. Wisst ihr, wenn man nicht im Lichte wandelt, wenn man nicht dem Herr Jesus dient, nicht bricht mit der Sünde, dann nützt das alles, was ich jetzt gesagt habe, von der Posaune nichts. Weil das ist der entscheidende Punkt. Bruch mit der Sünde. Und dann erklärt er noch am Schluss, rundet er der Korintherbrief ab, der zweite, indem er sagt, durch zweier oder dreier Zeuger Mund soll jede Sache bestätigt werden. Wenn ich in der Lehre der Apostel alles mit zwei oder drei Zeuger Mund habe, dann habe ich eine ganz große Sicherheit. Das andere ist dann am Essen sei, das geht noch am Gewissen, kann jeder machen, wie er will. Und er sagt dann in Vers 8, durch diese Haltung, und das ist sein letzter gewaltiger Posaunenstoß, bevor er nochmal sagt, lasst euch zurechtbringen, sagt er, wir vermögen nichts gegen die Wahrheit, sondern nur für die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit, der Jesus ist die Wahrheit. Ich kann da nicht dagegen. Und dann macht er zu. Jetzt sage ich es immer vorsichtig. Ich erzähle nur noch eine ganz kleine Geschichte. habe sie am Freitag auch erzählt, aber die ist wichtig. Ich war mal so geistlich, dass ich am Teufel in der Falle bin, weil die Geistlichkeit, die ich geglaubt habe zu haben, war in Wirklichkeit meine seelische Veranlagung. Dann wollte ich niemand mehr wehtun. Ich wollte niemand auf die Finger klopfen. Ich wollte nicht der Böse sein, dass man zu mir sagt, du bist aber hart. Dann habe ich angefangen, alles zu beschönigen, alles zu verniedlichen. Ah ja, der Bruder meint es bestimmt auch gut. Eine Woche vorher hätte ich vielleicht gesagt, der ist ein Verführer. Wisst ihr, ich habe das alles schön auf die Softwelle gesteuert. Und dann eines Tages lese ich Jesaja 5, Vers 20, es war wie wenn ein Blitz einschlägt. Dort steht, wehe dem, der Böses gut und Gutes böse nennt. Und dann war es klar. Wenn die Bibel einen Posaunenton gibt, 1. Korinther 6, 9, das sind die Sünden, dann kann mir jeder auf der Welt sagen, es sind keine Sünde, dann sind es Sünde. Wenn die Welt sagt, es gibt keinen Gott, dann ist mir das völlig egal, weil ich weiß, dass es einen lebendigen Gott gibt, der einen Sohn hat. Und wenn jemand sagt, alle Religionen führen letztendlich zum gleichen Ziel, dann weiß ich, dass es gelogen ist, weil der Jesus sagt, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn ich diese ganzen Dinge sehe, die ganze Beschreibung, dann muss ich nur diesem Posaunenton der Bibel glauben und dann kann ich aufstehen und mich zum Kampfe rüsten. Entschuldigung, wenn ich es jetzt sage, das war jetzt so ein Durchgang von vorne nach hinten durch beide Korintherbriefe. Aber wenn ihr seht, mir geht es bloß um eins, dass man sieht, die Bibel gibt einen klaren Posaunenton. Jetzt müssen wir nur Folgendes tun. Unser ganzes Sein, unser ganzes Denken, alles zurückzufahren auf diese Posaunenstöße, auf das, was der Paulus unzweideutig durch Apostellehre uns sagt. Und dann wird unsere Kampfbereitschaft aufbrechen. Dann wird die Resignation verschwinden, bis er nicht weiß, was Resignation ist. Dann stehst du auf. Dann lässt du dich nicht mehr niedermachen. Dann stehst du auf und sagst, ich bin bereit zu kämpfen, egal was es kostet. Und dann wirst du dem Herrn dienen und wirst in seine Fußstapfen wandern und laufen bis zum Schluss. Dann wirst du unerschütterlich sein. Das will ich gern. Ich hoffe, ihr wollt es auch. Ich möchte beten zum Schluss. Jesus, wir danken dir einfach, dass du durch dein heiliges und teures Wort, aber auch durch deinen Knecht Paulus so klare Posaunenstöße gibst, dass wir uns zum Kampf rüstet. Dass du uns so klar zeigst, du bist der einzige Weg, du bist überhaupt das einzige, dein vollkommenes Opfer, dass alles vollbracht ist, du hast dich niedergesetzt, du bist wieder in dieser wunderbaren Lichtwelt. Und wir müssen jetzt nur noch reagieren, in deinen Fußstapfen gehen, alles so zu benennen, wie du es nennst, alles so zu tun, wie du es vorgibst. Einfach dir, dem Lamme, folgen, wohin du gehst und es wird zur voller Wirksamkeit kommen. Gib uns einfach Gnade, nicht mehr den Menschen zu dienen, nicht mehr auf Menschenmeinung zu hören, nicht mehr uns von Dritten beeinflussen zu lassen, sondern dass es wirklich keine Theorie ist, sondern Praxis, dass du, unser Herr, in jeder Beziehung, auch bezüglich der Gesinnung, der Meinung, dass du, unser Herr, allein bist. Gib uns Gnade. Amen.